Sternengeschichten Folge 589, das Quark-Gluon-Plasma. In der heutigen Folge der Sternengeschichten geht es um das Quark-Gluon-Plasma. Das klingt ein bisschen langweilig und vielleicht klingt es auch ein bisschen unverständlich, aber es lässt sich verstehen und man sollte es verstehen wollen, denn es ist alles andere als langweilig. Das Quark-Gluon-Plasma ist quasi der Ursprung von allem und deswegen definitiv interessant. Fangen wir damit an, was mit Ursprung von allem gemeint ist. Nicht der Urknall, obwohl der auch ja eine kleine Rolle spielen wird. Weil der ist ja tatsächlich der Ursprung von allem schon per Definition. Der Urknall ist das Ereignis, mit dem unser Universum begonnen hat, aber ganz so weit gehen wir nicht zurück. Wenn ich von allem rede, dann meine ich die Materie. Die muss ja irgendwo herkommen. Ich habe in den Sternengeschichten schon oft darüber gesprochen, wie Planeten entstehen oder wie Sterne entstehen oder wie sich die großräumigen Strukturen aus Galaxien im Universum gebildet haben. Aber das meine ich heute nicht. Es geht auch nicht darum, wie die chemischen Elemente entstanden sind, also wie durch Kernfusion im Inneren der Sterne die verschiedenen Arten der Atome entstanden sind, der Sauerstoff, den wir atmen oder der Kohlenstoff, aus dem wir bestehen. Es geht nicht mal um die primordiale Nukleosynthese, also die Phase, in der sich nach dem Urknall die simpelsten Elemente, nämlich Wasserstoff und Helium, gebildet haben, die die Grundlage für die Entstehung der ganzen anderen Elemente waren. Wir gehen heute noch einen weiteren Schritt zurück. Jedes Atom besteht aus einem Atomkern und der besteht aus Protonen und Neutronen. Wenn wir also Materie haben wollen, brauchen wir die Dinger, dann brauchen wir Protonen und Neutronen. In dieser Folge werden wir uns also anschauen, wie diese Atomkernbausteine entstanden sind und dafür müssen wir uns mit dem Quark-Gluon-Plasma beschäftigen. Wenn wir verstehen wollen, was ein Quark-Gluon-Plasma ist, müssen wir verstehen, was Quarks sind, was Gluonen sind und was ein Plasma ist. Fangen wir mit dem letzten Begriff an. In der Physik bezeichnet man mit Plasma ein Gemisch aus Teilchen, das freie Ladungsträger enthält, also geladene Teilchen. Das muss nämlich nicht so sein. Wenn ich zum Beispiel einfach ein Gas betrachte, in dem sich die Atome frei bewegen können, dann müssen diese Atome nicht elektrisch geladen sein und sind es meistens auch nicht. Aber wenn durch irgendwelche Prozesse zum Beispiel die elektrisch negativ geladenen Elektronen aus der Atomhülle vom elektrisch positiv geladenen Atomkern abgelöst werden und sich Kerne und Elektronen frei bewegen können, dann hat man ein Plasma. Beim Quark-Gluon-Plasma ist es nicht ganz so, aber das klärt sich später noch. Schauen wir jetzt auf die ersten beiden Begriffe, auf Quarks und Gluonen. Bei beiden handelt es sich um Elementarteilchen, also um Bausteine der Materie, von denen wir davon ausgehen, dass sie nicht aus irgendwelchen anderen Teilchen zusammengesetzt sind. Quarks gibt's in 6 verschiedenen Varianten, aber wenn es um die normale Materie geht, dann sind eigentlich nur 2 davon wichtig, nämlich die Up-Quarks und die Down-Quarks. Wenn man 2 Up-Quarks und ein Down-Quark zusammensteckt, dann kriegt man ein Proton. Bei 2 Down und einem Up-Quark ist es ein Neutron. Und wie halten diese Quarks zusammen? Durch die starke Kernkraft und die Gluonen, das sind die Teilchen, die diese Kraft vermitteln. Ich lasse jetzt mal sehr viel Teilchenphysik aus, aber vereinfacht gesagt tauschen diese Quarks Gluonen aus, schicken die hin und her und halten dadurch zusammen, sodass sie Protonen und Neutronen bilden. Jetzt haben wir die Grundlagen geklärt. Aber was wir eigentlich wissen wollen, ist Folgendes. Wann und wie sind im Universum die ersten Protonen und Neutronen entstanden? Dazu müssen wir bis fast zum Urknall zurück. Wir starten 100 Pikosekunden nach dem Beginn des Universums. Das sind 10 hoch minus 10 Sekunden beziehungsweise 0,00000001 Sekunden nach dem Urknall. Das ist wirklich kurz. In dieser Zeitspanne schafft es selbst das Licht nicht, sich weiter als 3 Zentimeter fortzubewegen. Was in diesen 100 Pikosekunden seit dem Urknall passiert ist, das lassen wir aus. Einerseits, weil die Wissenschaft selbst noch nicht genau weiß, was da alles abgegangen ist und andererseits, weil das, was wir wissen, enorm kompliziert ist und den Rahmen dieser Folge sprengen würden. Also, seit dem Urknall sind 100 Pikosekunden vergangen und der sehr junge Kosmos ist klein, extrem dicht und extrem heiß. Außerdem ist er voll mit Elementarteilchen, die gerade erst aus der Energie des Urknalls entstanden sind. Es gibt schon Quarks und Antiquarks und Elektronen und Antielektronen und außerdem noch einen ganzen Haufen Neutrinos und Teilchen wie die Gluonen, die Kräfte zwischen ihnen vermitteln. Was es nicht gibt, sind Protonen und Neutronen und deswegen auch noch keine Atome. Und weil das Universum so dicht war, sind die Quarks einander sehr nahe gekommen und haben sich mit Hilfe der Gluonen zu Protonen und Neutronen verbunden. Klingt plausibel, aber das ist nicht das, was passiert ist, denn die starke Kernkraft, die funktioniert ein bisschen anders, als wir das von Kräften aus unserem Alltag gewohnt sind. Wenn zum Beispiel zwei Massen sich gegenseitig mit ihrer Gravitationskraft anziehen, dann wird diese Kraft umso stärker, je näher die beiden Massen sich kommen. Wenn wir zwei Magnete immer dichter aneinander schieben, wird die elektromagnetische Kraft zwischen ihnen auch immer stärker. Die starke Kernkraft, die zwischen den Quarks wirkt, die funktioniert aber nicht so. Die wird umso schwächer, je näher sich die Quarks sind. Das widerspricht unserer Intuition, aber unsere Intuition ist halt die Welt der kleinsten Teilchen nicht gewöhnt und alle Messungen und Beobachtungen zeigen uns genau das. Je näher sich zwei Quarks kommen, desto schwächer ist die starke Kernkraft zwischen ihnen. Man kann sich das vielleicht so vorstellen. Wir haben einen Haufen Bälle, die durch Federn verbunden sind. Wenn die Bälle sich nahe sind, dann sind die Federn nicht gespannt und die Bälle spüren keine Kraft durch diese Federn und können sich frei hin und her bewegen. Wenn sie sich aber weit voneinander entfernen, dann werden die Federn gespannt und jetzt spüren sie eine Kraft von den anderen Bällen. Im jungen Universum jedenfalls waren die Temperaturen so hoch und die Teilchen so dicht aneinander gequetscht, dass sie die starke Kernkraft nicht gespürt haben. Die sind wild durcheinander geflitzt und weil es eben nicht nur Teilchen gab, sondern auch Antiteilchen, haben die sich immer wieder gegenseitig ausgelöscht. Außerdem waren nicht alle Teilchen stabil. Up- und Down-Quarks, die schon, genauso wie die Elektronen. Aber die anderen Arten der Quarks zum Beispiel, die waren nicht stabil. Die wandeln sich nach kurzer Zeit in andere Teilchen um, die stabiler sind. In Up- und Down-Quarks wieder. Die ganze Sache ist natürlich viel komplizierter als meine Geschichte hier. Aber es läuft auf Folgendes hinaus. Im Lauf der Zeit wandeln sich die instabilen Teilchen um, löschen sich diverse Teilchen und Antiteilchen aus und von den Quarks bleiben irgendwann nur die stabilen Up- und Down-Varianten übrig. Und weil bei den Auslöschungs- und Zerfallsprozessen auch Photonen, also Lichtteilchen, und Neutrinos entstehen, werden auch die im jungen Universum immer mehr und mehr. Und währenddessen dehnt sich das Universum immer weiter aus. Es wird kühler und die Teilchen sind weniger dicht aneinander gequetscht. Und übrigens, wir sind immer noch ganz am Anfang. Es sind bis jetzt vielleicht ein paar Mikrosekunden nach dem Urknall vergangen, aber es dauert immer noch, bis die erste Sekunde des Universums verstrichen ist. Auf jeden Fall haben die Quarks jetzt ein bisschen mehr Platz. Sie können sich ein bisschen weiter voneinander entfernen und unter Umständen sogar bis zu 10 hoch minus 15 Meter. Diese Distanz, ein Billiardstel von einem Meter, ein Femtometer, das ist die Distanz, wo die starke Kernkraft für die Quarks spürbar wird. Oder anders gesagt, die Quarks sind auf einmal nicht mehr frei, die hängen jetzt zusammen und je nachdem, wie sie das tun, bilden sie Protonen oder Neutronen, beziehungsweise auch andere Teilchen, die aber nicht stabil sind und nach kurzer Zeit wieder in ihre Quarkteilchen zerfallen. Ein paar Mikrosekunden nach dem Urknall hat sich dann alles ein wenig beruhigt. Das Universum ist jetzt voll mit gebundenen Quarks, die sich zu Protonen und Neutronen zusammengefunden haben. Außerdem ist es voll mit Energie in Form von Photonen, die bei den Zerfällen davor entstanden sind. Und Neutrinos und Elektronen, die sind natürlich auch noch übrig. Das, was jetzt im jungen Universum vorhanden ist, ist das, aus dem später alles andere entsteht. Diese Materie ist es, aus der sich dann ein paar Minuten später die Atomkerne von Wasserstoff und Helium bilden, die sich ein paar hunderttausend Jahre später mit den Elektronen zu kompletten Atomen verbinden, aus denen dann ein paar Millionen Jahre später die ersten Sterne entstehen. Aber angefangen hat alles in diesen ersten Sekundenbruchteilen, in der das Universum von einer wilden Mischung aus frei beweglichen, ungebundenen Quarks gefüllt war. Diesen Zustand nennt man Quark-Gluon-Plasma und aus diesem Zustand heraus sind die ersten Bausteine der Atomkerne entstanden. Es gibt noch viel, was wir da besser verstehen müssen und viel, was wir heute noch gar nicht verstehen. Wir können diese ersten Sekundenbruchteile nach dem Urknall nicht direkt erforschen, aber wir können sie tatsächlich hier auf der Erde nachstellen. In Teilchenbeschleunigern können wir schwere Atomkerne so heftig aufeinanderprallen lassen, dass für extrem kurze Zeit auf einem sehr begrenzten Raum ein Quark-Gluon-Plasma entsteht. Auch hier verbinden sich die freien Quarks natürlich sofort wieder zu anderen Teilchen, zerfallen und so weiter. Aber für einen Sekundenbruchteil herrschen im Teilchenbeschleuniger in einem unvorstellbar kleinen Raum dieselben Bedingungen wie kurz nach dem Urknall. Und wenn wir die Zerfallsprodukte analysieren, die aus diesem künstlichen Quark-Gluon-Plasma entstehen, verstehen wir vielleicht auch besser, wie vor Milliarden Jahren alles angefangen hat.